Auch ich bringe ganz herzliche Grüße aus Eberbach mit und grüße die ganze Gemeinde. Schön, dass wir auch so verbunden sein können durch Predigtaustausche. Ich glaube, der Benjamin kommt irgendwann, ich habe es aber vergessen, Mai, April oder sowas zu uns. Und dann komme ich nochmal. Also das heißt, man sieht sich auch nochmal wieder. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Begebenheit aus meiner Kindheit. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war 12 oder 13 Jahre. Da meinte mein Papa zu mir, ich sollte doch mal das Rasenmähen übernehmen. Und das habe ich auch sehr gerne gemacht. Und beim ersten Mal hat mir mein Papa erklärt, wie der Rasenmäher so funktioniert, wie ich mit dem Kabel umgehen muss, dass das nicht überfahren wird, worauf ich achten muss wegen den Steinen. Und die Besonderheiten auch unseres Rasenmähers. Und ich war mit dem Resultat eigentlich richtig zufrieden. Ja, ich habe mich gefreut, dass ich es geschafft habe. Bin dann in mein Zimmer gegangen und auf einmal gab es eine helle Aufregung. Meine Mama hat irgendwie durchs Haus irgendwas gebrüllt und ich habe gar nicht verstanden, was, bis ich meinen Namen gehört habe. Und dann dachte ich, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin dann runtergekommen und meine Mama hat mir erklärt, dass ich ihren ganzen Kräutergarten abgemäht hätte. Also das ganze Schnittlauch, was für mich aussah wie Gras und das Ganze, was da gewachsen ist, habe ich einfach abgemäht. Aber nicht, weil ich meiner Mutter irgendwas Böses wollte, sondern weil ich keine Ahnung hatte von dem ganzen Grünzeug. Ja? Das war so ein bisschen meine erste Erfahrung mit dem Rasenmähen. Und ich habe gelernt, achtsamer im Umgang mit Dingen zu sein, die wachsen. Und wirklich auch zu fragen, lohnt es sich, die stehen zu lassen und wachsen zu lassen oder lohnt es sich auch, das abzuschneiden? Genauso ist es, glaube ich, mit dem Glauben. Da müssen wir fragen, was lohnt sich, stehen zu bleiben? Was lohnt es, auch zu kultivieren, Raum und Platz zu geben? Aber im Glauben gibt es auch Dinge, die wir vielleicht abschneiden müssen. Und heute möchte ich mich mit unserem Glauben beschäftigen und ich möchte dazu ein Gleichnis lesen aus Matthäus 13. Matthäus 13, ich lese die Verse 3 bis 9 nach der Luther-Übersetzung. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Ich finde das ein spannendes Gleichnis. Ein Gleichnis, was Teil der Himmelreichsgleichnisse ist. Und diese Himmelreichsgleichnisse wollen uns zeigen, wie sozusagen das Leben als Christ geführt werden kann. Wie die Ordnung im Reich Gottes sind, wenn wir Teil der Familie Gottes sind. Und deshalb wollen wir uns heute miteinander unseren eigenen Glauben mal angucken und auf den Prüfstand stellen. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist nicht ein Territorium, was irgendwie durch irgendwelche Grenzen abgesteckt wurde, sondern das Reich Gottes ist dort, wo Gott regiert, wo Gott die Herrschaft hat, wo Gott das Sagen hat. Und deshalb ist die erste Frage an dich: Regiert Gott in deinem Leben? Hat Gott die Möglichkeit, in dein Leben hineinzusprechen, hineinzureden? In Vers 11, also nach unserem Gleichnis, da wird Jesus nochmal seine Jünger zusammentrommeln und sagen, das verstehe ich unter diesem Gleichnis. Und er belehrt seine Jünger nochmal ganz, ganz intensiv. Jesus nimmt seine Jünger beiseite und coacht sie nochmal und fragt, wie sieht es mit eurem Leben aus? Wie sieht es mit eurem Glauben aus? Und diese Frage möchte ich euch weitergeben heute Morgen und mit dieser Aufforderung, die Jesus Christus auch selbst gemacht hat. Wer Ohren hat, der höre. Und Jesus fordert uns dazu auf, zu hören, richtig mal hinzuhören, was da eigentlich steht. Mit dem Ziel, wie es hier in Vers 8 steht, Frucht zu bringen. Das eine 100-fach, das andere 60-fach und das eine andere 30-fach. Und ich habe mal so gefragt, was bedeutet es eigentlich 100-fach, 60-fach oder 30-fach Frucht zu bringen? Und habe mir dann mal ein Lexikon zur Hand genommen und habe mal geguckt, wie es in der damaligen Zeit mit der Ernte in Israel bestellt war. Und dann habe ich gelesen, dass eine gute Ernte, wenn sie gut war, 10-fachen Ertrag gebracht hat. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, dass wenn das Wort Gottes, und wir kommen gleich noch dazu, wenn das Wort Gottes in die Herzen fällt, das Wenigste, was es bringt, ist 30-fach Frucht. Also viel, viel mehr, als man sich in Israel überhaupt erträumen konnte. Und deshalb sind allein diese 30-fach Frucht schon viel, viel mehr Frucht, als man das vielleicht meinte. Und das passt mit dem zusammen, was Jesus in Johannes 15 gesagt hat. Da hat er gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Nicht nur ein bisschen Frucht, sondern viel Frucht. Und der, der am wenigsten Frucht bringt, der bringt immer noch 30-fach Frucht. Ich finde das ganz interessant, was dieses Gleichnis, was über dieses Gleichnis im Markus-Evangelium beschrieben wird. Da steht in Markus Kapitel 4, Vers 13, steht was ganz Interessantes. Da steht, und Jesus sprach zu ihnen, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr alle anderen Gleichnisse verstehen, die ich erzähle? Das heißt, dieses Gleichnis ist ein Schlüsselgleichnis, um all die anderen Gleichnisse zu verstehen, die über das Reich Gottes gehen. Und deshalb die Frage, haben wir verstanden, was hier wirklich steht? Das ist meine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Ich habe mich gefragt, habe ich wirklich verstanden, was in diesem Gleichnis steht? Ich finde das ganz interessant, dass Jesus in den Versen, also Matthäus, zurück zu Matthäus, Matthäus 13, in den Versen 18 bis 23 dieses Gleichnis selbst auslegt. Nicht alle Gleichnisse legt Jesus Christus aus, aber dieses Gleichnis legt Jesus Christus aus. Warum? Ich nehme an, dass er das gemacht hat, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Er hat gesagt, das ist das wichtigste Gleichnis, was ich euch erzähle, und es wird in der Kirchengeschichte viel interpretiert werden. Aber damit es hier keine Missverständnisse gibt, was ich meine, werde ich euch erklären, was ich gerade im Gleichnis zu euch geredet habe. Und deshalb ist es eigentlich ganz einfach, dieses Gleichnis mal anzugucken. Drei Elemente sind wichtig, die Jesus Christus auch hinter erzählt. Einmal der Sämann, einmal die Saat und dann die vier Böden. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was ich sehr anschaulich fand. Dieses Bild könnt ihr immer wieder im Hinterkopf behalten. Ich komme immer wieder darauf zurück. Da ist der Sämann und dann diese vierfachen Böden. Wir werden uns das nicht alles im Detail angucken, sondern wir werden uns gleich was ganz anderes noch angucken. Aber zunächst die Saat. In Vers 19, als Jesus Christus dieses Gleichnis ausgelegt hat, hat Jesus Christus selbst gesagt, was diese Saat ist. Da sagt er nämlich, es ist das Wort vom Reich. Das ist die Saat. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was heißt das? Das Wort vom Reich wird gesät. In Johannes 1, Vers 14 steht, was das Wort ist. Da steht nämlich, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also damit beschrieben, dass Jesus Christus selbst das Wort ist, was Gott ausgesandt hat. Und wir lesen dann auch in Lukas Kapitel 17, Vers 20, was das Reich ist. Und Luther hat das übersetzt, das Reich Gottes, ich lese den ganzen Verse, also Lukas 17, 20 bis 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete ihn und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird es auch nicht sagen, hier, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Luther hat übersetzt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und ich finde das so schön, dass wir das Reich Gottes nicht irgendwo suchen müssen, sondern wenn wir das Reich Gottes suchen wollen, dann müssen wir in uns drin anfangen. Und hier komme ich nochmal zu der Definition, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist nicht irgendwie was Äußerliches. Und viele Herrscher damals haben versucht, das Reich Gottes, also ein Gottesstaat aufzubauen oder ein Staat, wo die Staatsreligion dann evangelisch oder katholisch war und das auferlegt wurde. Nein, Jesus sagt selbst, das Reich Gottes müsst ihr in euch drin suchen, in euren Herzen. Und wenn du wissen möchtest, ob du ein Teil des Reiches Gottes bist, musst du in dich hinein hören, musst du in dich hineingucken. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich möchte nochmal auf die Saat zu sprechen kommen. Die Saat ist das Wort vom Reich Gottes. Letztendlich ist es das Wort Gottes, was ausgesät wird. Das Wort Gottes, was ausgestreut wird. Und deshalb müssen wir uns auch immer wieder fragen, streuen wir als Gemeinden, streuen wir als einzelne Christen, streuen wir da das Wort vom Reich Gottes aus? Streuen wir Jesus Christus letztendlich aus? Verteilen wir das Reich Gottes unter die Menschen? Das kannst du dich mal fragen, wann du als letztes über Jesus Christus gesprochen hast in deinem Umfeld. Mich macht das traurig, wie sehr die christliche Landschaft, ich will das ganz allgemein halten, Jesus Christus ausklammert. Ich war vor kurzem auf einem sehr hohen Empfang und da war die Landesbischöfin, war zu Gast und hat die Predigt gehalten. Und in der Predigt kam nicht einmal Jesus Christus vor. Es wurde viel geredet von Gott. Es wurde viel von sozialen Dingen geredet, aber nicht einmal wurde Jesus Christus erwähnt. Und ich finde das ganz interessant, meine Frau und ich machen das, dass wir, wenn wir in andere Gemeinden gehen, dann fragen wir uns immer, steht Christus im Mittelpunkt da? Wird über Jesus Christus gepredigt? Und wir sind sehr erschrocken, wie das in Freikirchen, aber auch in Landeskirchen immer mehr zum Nebenthema wird. Jesus Christus im Zentrum der Gemeinde, im Zentrum der Predigt, im Zentrum der Seelsorge und so weiter und so fort. Und dann frage ich mich, was ist eigentlich in den Herzen der Verkündiger? Wie sieht es in dem Herzen aus, wenn Jesus Christus keine Rolle mehr spielt? Wenn Jesus Christus an den Rand gedrängt wird oder vielleicht auch noch gesagt wird, ja, wir predigen über Gott, aber nicht über Jesus Christus, weil wir keinen mehr auf den Schlips treten wollen. Weil es könnte ja auch sein, dass dort Muslime im Gottesdienst sind, die ein Problem haben mit Jesus Christus, aber mit Gott nicht. Und das macht mich traurig. Das macht mich traurig, weil wir als Christen diese Saat, die hier beschrieben wird, eben nicht mehr ausstreuen. Im Gleichnis finde ich noch was ganz interessant, dass der Sämann nicht erklärt wird. Es wird nicht erklärt, dass Gott die Saat aussät, sondern ganz allgemein, der Sämann ging aus, das Wort Gottes auszusäen. Das finde ich ganz interessant. Gott hat das gemacht. Er hat sein Wort, er hat die Saat ausgebreitet, indem er seinen Sohn geschickt hat. Auch Jesus hat das Wort Gottes, hat er es verbreitet. Er hat viel über sich gesprochen, wenn wir allein in das Johannesevangelium gucken und da steht, ich bin der Weinstock, ich bin der gute Hirte und so weiter und so fort. Das heißt, Jesus Christus hat sehr viel über sich selbst geredet, über das Reich Gottes geredet und gesagt, was es bedeutet. Und auch die Jünger, wenn wir zum Beispiel die Paulusbriefe angucken, sehen wir, wie viel er über Jesus Christus gepredigt hat. Er hat gesagt, das Kreuz will ich predigen. Den einen zum Anstoß und den anderen zum Leben. Er hat viel über dieses Kreuz, über Jesus Christus, über seine Mission geredet und hat das sozusagen in die Herzen der Menschen, hat er das weitergegeben. Und hier frage ich mich immer wieder, was erzähle ich anderen Menschen? Welche Saat streue ich eigentlich aus? Und ich finde das bei dem Gleichnis auch ganz interessant, dass es nicht am Sämann liegt und auch nicht an der Saat, weil es ist eine Saat, die eine Spitzenqualität hat. Egal, ob das 30, 60 oder 100-fach Ernteertrag gibt, es liegt nicht am Samen und es liegt auch nicht an demjenigen, der es aussät. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Es liegt nicht an dir, wenn du der Sämann bist, ob es Frucht bringt oder nicht. Und das entspannt mich. Meine Aufgabe ist es nicht, die Frucht hervorzubringen, sondern meine Aufgabe als Seemann ist es, auszusehen, über Jesus Christus und sein Reich zu reden. Kommen wir zu den vier Böden. Und nochmal, es ist das wichtigste Gleichnis, was Jesus Christus weitergegeben hat. Und deshalb müssen wir uns angucken, warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist dieses Gleichnis so wichtig? Und ich glaube, den Grund dafür erfahren wir, wenn wir uns mit den Böden beschäftigen. In Vers 19 hat Jesus Christus selbst gesagt, was der Boden ist. Und ich möchte es nochmal lesen. Als Jesus das erklärt, sagt er in Matthäus Kapitel 13, Vers 19, da sagt er, wenn jemand das Wort vom Reich hört und versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg. Und jetzt kommt es, was in sein Herz gesät worden ist. Also der Boden, egal ob das der erste oder der letzte Boden ist, es ist das Herz. Es ist dein Herz, worum es in diesem Gleichnis geht. Und ich denke, das ist der Schlüssel zum Verständnis dieses Gleichnisses und auch deines Glaubens. Und auch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Glaubens in einem jeden Menschen. Es kommt auf dein Herz an. Jesus Christus möchte in dein Herz hinein und in das Herz von jedem Einzelnen. Und das ist das Herzstück des Glaubens, dein Herz. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns mal angucken, was die Bibel über das Herz sagt. Ich habe meinen Lieblingsvers aus der Bibel habe ich mitgebracht. Ja, jeder, der von mir mal eine E-Mail gekriegt hat, der hat diesen Satz auf jeden Fall unter meiner E-Mail erhalten. Da steht, mehr als alles andere behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Damit kannst du das ganze Evangelium erklären. Damit kannst du das ganze Leben erklären. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn das ist die Quelle des Lebens. Wenn du anderen Menschen das ewige Leben bringen möchtest, dann muss es aufs Herz gerichtet sein. Denn eins meiner Lieblingsbücher, ist nicht mein Lieblingsbuch, aber der Titel dieses Buches heißt, dass wir Eltern Hirten der Herzen sein sollen. Ich finde das faszinierend, was hier auf den Punkt gebracht wird. Wenn wir unsere Kinder erziehen wollen, dann dürfen wir nicht ihr Verhalten erziehen, sondern ihre Herzen. Ich kann meinem Kind sagen, tu das und das oder tu das und das nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihr Herz erreicht habe. Vielleicht verändere ich dadurch ihr Verhalten, aber ihre Herzenseinstellung habe ich dadurch noch lange nicht verändert. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wenn wir Menschen verändern wollen oder wenn das Wort Gottes, wenn Gott selbst das den Menschen verändern möchte, dann müssen wir an die Herzenshaltung ran. Und deshalb ist, denke ich, dieses Gleichnis auch so wichtig, weil es nicht darum geht, das Verhalten von Menschen zu ändern. Und ich möchte auch nicht, dass wir nur Scheinheilige in unseren Gemeinden sitzen haben, sondern ich möchte, dass Menschen in Gottesdienste kommen, in Veranstaltungen kommen, die merken, dass Jesus, dass der Heilige Geist an ihren Herzen arbeitet. Und ich denke, das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Und deshalb denke ich auch, ist dieses Gleichnis so wichtig, weil es um unsere Herzen geht. Gucken wir uns nochmal Sprüche 4, Vers 23 an. Da steht als erstes Behüte. Behüte dein Herz. Im Hebräischen steht da, stell ein Wächter vor dein Herz. Bewache dein Herz, wie ein Wächter vielleicht ein Gefängnis bewacht oder wie ein Wächter etwas ganz Besonderes bewacht. Das heißt so viel, dass der Hebräer, die hebräische Sprache sagt, du musst gucken, was in dein Herz hineinkommt. Kontrollierst du das, was dein Herz belagert, was in dein Herz hinein möchte oder auch was aus deinem Herz hinaus will? Gibt es vor deinem Herzen einen Wächter, der das behütet, dein Herz, das Wichtigste in deinem Leben? Warum ist das so wichtig? Weil das die Quelle für dein Leben ist. Es geht um dein Leben. Wenn wir von deinem Herzen sprechen, dann sprechen wir von deinem Leben. Hier geht es also um Leben und Tod. Und es gibt viele Stellen in der Bibel über das Herz. Ein weiteres habe ich euch mitgebracht, einen weiteren Vers, Jesaja 29, Vers 13. Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist. Und dann geht es weiter, darum will ich wunderlich mit ihnen umgehen. Und dann wird er einige Strafen ankündigen. Aber worum es mir hier geht, ist genau der Punkt. Wir können Gott loben mit unseren Lippen, wir können anwesend sein, aber unser Herz kann ganz weit von Gott weg sein. Und deshalb frage ich dich, oder solltest du dich fragen, wie sieht dein Herz aus? Ist Jesus Christus in deinem Herzen? Darf Jesus Christus in deinem Herzen regieren? Das hat Paulus sehr schön immer wieder formuliert in seinen Briefen, Christus in uns. Könnt ihr mal lesen, gerade der Kolosserbrief, da heißt es immer wieder in uns, Christus in uns, er in uns. Es kommt darauf an, wo Jesus Christus ist. Ist er in deinem Herzen präsent? Ehrst du ihn mit deinem Herzen? Und der Römerbriefschreiber drückt das wie folgt auch in Römer 10, Vers 10. Und ich habe euch das nach der Schlachterübersetzung mitgebracht. Denn mit dem Herzen glaubst du, um gerecht zu werden. Also wenn es um deinen Glauben geht, geht es um dein Herz. Wir glauben mit dem Herzen. Das ist ganz interessant, wenn man die Bibel mal, könnte eine Konkordanz nehmen oder es gibt auch Bibelprogramme mit dem Computer, wo es viel schneller geht, gibt einfach mal Herz ein. Das ist ganz interessant, dass beschrieben wird, dass der Mensch mit dem Herzen denkt, er empfindet mit dem Herzen, er sieht mit dem Herzen, ja, er hört mit dem Herzen. Also viele Dinge, die aus dem Herzen kommen oder die das Herz betreffen. Und ich finde das ganz interessant. Ich bin ja nur Laie, ich bin jetzt kein Arzt. Ja? Also das heißt, kannst du mich gleich korrigieren, Rainer, wenn es anders ist. Aber ich habe gelesen, dass das erste Organ im Fötus, das sich bildet, ist das Herz. Ja, ich weiß nicht, ob du das, bist du eigentlich Allgemeinmediziner?
Ich bin Psychotherapeut.
Oh, Psychotherapeut, alles klar, okay. Aber okay, alles andere, okay. Aber im Herzen hat es auch zu tun. Also das habe ich gelesen, also ich bin kein Arzt. Und ich habe auch gelesen, dass es eine wechselseitige Beziehung zwischen Herz und Gehirn gibt. Also diese beiden, Herz und Gehirn, stehen in Kommunikation. Und das hat man gemessen, könnt ihr im Internet nachlesen, es gehen immer mehr Informationen vom Herzen zum Gehirn als umgekehrt vom Gehirn zum Herzen. Das heißt, es gibt eine Herz-Hirn-Kohärenz, so heißt das, aber wesentlich mehr Impulse gehen vom Herzen aus. Und deshalb geht man in der neueren Forschung davon aus, dass das Herz eine wesentlich höhere Rolle spielt, als man das bisher angenommen hat. Ist auch klar, ja, wenn man hirntot ist, kann man trotzdem noch weiterlesen, wenn das Herz weiterschlägt. Logisch, oder? Das heißt, man kann im Kopf kann man nicht mehr da sein und trotzdem ist das Leben immer noch da. Und da sieht man, wie wichtig das Herz ist für unser Leben. Und deshalb sagt Jesus Christus, dieses Gleichnis ist das wichtigste Gleichnis, weil wir uns mit unserem Herzen beschäftigen. Und deshalb sagt Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, setz alles daran, dass dein Herz in Ordnung ist. Und das kennen wir. Das kennen wir doch auch aus unserem Leben. Das Herz, wenn da nicht was in Ordnung ist, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann können wir körperlich die durchtrainiertesten Menschen sein. Wir sterben trotzdem. Und das habe ich des Öfteren schon mal mitbekommen, dass fitte Menschen einfach sterben, weil das Herz nicht mehr mitgemacht hat. Und deshalb sagt die Bibel, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Weil das ist die Quelle, der Ursprung allen Lebens. Ich habe euch einen weiteren Vers über das Herz mitgebracht, auch in dem Buch der Sprüche. Da steht in Sprüche 3, Vers 3, hänge meine Gebote an deinen Hals, und jetzt kommt es, und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Ich habe euch mal eine Tafel mitgebracht, eine Schiefertafel, Herz. Euer Herz ist so eine Tafel. Und da wird laufend wird da drauf geschrieben. Positive Dinge. Was unser Herz erfreut. Wo unser Herz aufgeht. Das wird auf das Herz geschrieben. Auf die Tafeln unseres Herzes. Aber leider auch viel Negatives. Viele negative Einflüsse, die auf unser Herz einprasseln. Und jetzt frage ich dich, wovon ist deine Tafel, dein Herz vollgeschrieben? Was ist das, was dein Herz erschwert, belastet? Und leider ist es immer so, dass die negativen Dinge leider das Herz bestimmen. Oftmals in unseren Beziehungen, überlegt mal, gibt es sehr häufig die negativen Dinge, die viel, viel tiefer in unser Herz hineingebrannt wurden als das Positive. Und so ist es, dass manchmal eine negative Sache eine ganze Freundschaft auseinanderbringen kann, obwohl man vielleicht 100, 200 oder 1000 positive Erfahrungen gemacht hat. Und das kenne ich auch. Ich kann meiner Frau 100-mal sagen, ich liebe sie, aber wenn ich sie einmal zutiefst verletzt habe mit einem Wort, dann bleibt das viel, viel, viel tiefer eingegraben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Wächter vor unser Herz stellen, dass wir einen Wächter vor unsere Herzen stellen und sagen, das soll nicht bis tief in mein Herz hineindringen. Das soll nicht tief in meine Herzen hineingegraben werden. Und deshalb behüte dein Herz mit allem Fleiß und lass es nicht zu, dass diese negativen Dinge Raum gewinnen. Dass diese negativen Dinge sich in dein Herz eingraben. Kommen wir nochmal zu diesen vier Böden, die beschrieben werden. Da wird im Vers 8 der fruchtbare Boden beschrieben. Das ist das Herz, was das Wort Gottes aufnimmt. Und ich habe was gelernt für mein Gebetsleben. Ich habe gelernt, viel mehr für die Herzen der Leute zu beten. Habe ich in der vergangenen Woche gemacht. Ich habe für eure Herzen gebetet. Ich habe nicht dafür gebetet, dass ich die richtigen Worte finde. Das habe ich auch. Aber vielmehr habe ich dafür gebetet, dass eure Herzen vorbereitet sind. Dass das, was ich heute Morgen aussehe, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Das mache ich immer wieder, dass ich vielmehr dafür bete, dass Gott, dass der Heilige Geist die Herzen vorbereitet bei den Menschen, die ich in der kommenden Woche treffe. Wenn ich ein schwieriges Gespräch habe, dann bete ich nicht für die richtigen Argumente, sondern ich bete dafür, dass mein Herz und das Herz meines Gegenübers vorbereitet ist. Und das machen wir als Gemeinde vermehrt. Das ist ein Prozess, dass wir viel mehr für die Herzen der Menschen beten, die sonntags in Gottesdienst kommen, die zu unseren Veranstaltungen kommen, die wir treffen. Herr, bereite die Herzen vor. Mach das, was steinernd ist, mach es wieder fleischernd. Was ist das Problem mit unseren Herzen? Das erste Mal, wo das Herz in der Bibel vorkommt, ist in 1. Mose 6. Es ist immer ganz gut zu gucken, wo wird ein neues Wort, ein Begriff eingeführt in der Bibel. In 1. Mose 6, Vers 5 steht, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. So beschreibt die Bibel unsere Herzen von klein auf. Und das passt nicht mit dem, was wir immer so hören. Es ist alles in Ordnung. Ja, wir haben ja von Kindesbeinen an, ist alles in Ordnung, bis wir dann irgendwie negativ geprägt werden oder sowas. Die Bibel sagt was ganz anderes. Wir haben von Geburt an, von klein auf, haben wir ein Herzproblem. Wir haben ein Problem mit unserem Herzen. Das ist das, was die Bibel sagt. Und ich weiß, dass das in völligem Widerspruch zu manch anderen philosophischen Richtungen ist. Aber die Bibel spricht da eine andere Sprache. Und das müssen wir erstmal ernst nehmen, dass wir erstmal ein Problem haben. Weil wenn wir erstmal hören und wissen, dass wir ein Problem haben, können wir auch dagegen angehen. Wenn wir immer denken, wir haben kein Problem, warum müssen wir uns dann ändern? Warum müssen wir dann an unser Herz ran? Ich lasse auch kein Herzspezialisten an mein Herz, wenn mein Herz in Ordnung ist. Ich lasse doch Leute nur an mein Herz und generell an meine Gesundheit, wenn ich weiß, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir davon ausgehen, dass das Herz, mein eigenes Herz, aber das Herz meines Gegenüber erstmal nicht in Ordnung ist. Und dann gucken wir da, was die Bibel immer wieder sagt. Ich habe einen Mathelehrer gehabt. Ich kann mich an viele Dinge aus seinem Unterricht nicht mehr erinnern. Ja, ist okay, muss man jetzt nicht ausbreiten. Aber was ich wusste, der konnte unsere Tafel, das waren noch so alte Tafeln, er konnte sie am schönsten sauber machen. Ja, wir hatten in der Tafeldienst, wir haben den Schwamm genommen und einfach so drüber. Und wenn man das viele Male macht, das kennt ihr alle, oder? Da ist da so ein weißer Film drüber. Ja, das kennt ihr bestimmt auch. Dieser Lehrer, der hat was ganz Interessantes gemacht. Der hat so einen Fensterabzieher genommen von zu Hause, hat viel Wasser drauf und mit diesem Fensterabzieher die Tafel wieder sauber gemacht. Und ich habe noch nie so saubere Tafeln gesehen, wenn sie nicht nagelneu waren. Der hat es drauf, diese Tafel wieder neu zu machen. Also wie neu. Und nicht wie, wenn ich die geputzt habe, so dieser weiße Film darüber. Das ist ganz wichtig. Wenn du deine Tafel, dein Herzenstafel wieder sauber kriegen möchtest, dann brauchst du viel, viel Wasser. Und in der Bibel wird auch beschrieben, was dieses Wasser ist. Epheser 5, Vers 26. Nachdem Jesus die Gemeinde gereinigt hat, und jetzt kommt es durch das Wasserbad im Wort. Das ist diese Reinigung, die wir bei der Taufe erleben. Ja, und jetzt könntest du sagen, ich bin ja getauft. Ja, ich habe dieses Wasser schon gehabt, was mich sauber gemacht hat. Dann möchte ich dich daran erinnern, was in Johannes 21 steht. In Johannes 21 ist die Fußwaschung. Da hat Petrus auch gesagt, nee, ich bin ja schon gewaschen. Du brauchst mir die Füße nicht zu waschen. Und dann sagt Jesus, ja, du bist schon gewaschen, aber du hast es nötig, dass du täglich deine Hände und deine Füße wäschst. Und dann wäscht er ihnen die Füße. Als ein Zeichen, dass sie das auch bei anderen machen sollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir viel Wasser verwenden, wenn wir unsere Herzen waschen wollen. Und dann wird auch beschrieben, was das Wort ist, was das Wasser ist. Es ist das Wasserbad im Wort. Es ist das Wort Gottes, was uns immer wieder reinigt. Was uns unsere Gedanken wieder neu ausrichtet. Was unsere Herzen wieder ganz neu ausrichten möchte. In Vers 19 wird auch dann in unserem Gleichnis, Matthäus 13, wird auch eine Warnung ausgesprochen. Da kommt nämlich der Böse, so wird es interpretiert in Vers 19, da kommt der Böse und versucht es wieder aus deinem Herzen rauszureißen. Ich finde das manchmal ganz schockierend, gerade wenn ich mit älteren Christen rede und sie frage, ob sie die Bibel noch lesen. Und da meinen sie, nein, sie hätten sie schon mal durchgelesen, deshalb wüssten sie ja, was drin steht. Das ist für mich ein Zeichen, da kommt der Böse und reißt das wieder raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du die Bibel liest, und ich mache das regelmäßig, dass ich die Bibel durchlese, finde ich was ganz Interessantes. Manchmal komme ich an Stellen in der Bibel und ich könnte dir unterschreiben, dass ich diese Verse noch nie gelesen hätte. Obwohl ich die mit Sicherheit schon mal gelesen habe. Dann denke ich, das stand vorher noch nicht da. Gibt es hier ein neues Kapitel oder gibt es hier einen neuen Vers? Nein, es gibt es nicht. Aber jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, werden mir andere Dinge wichtig. Da fallen mir andere Dinge ins Herz, wo ich denke, ja, das trifft gerade auf meine Situation zu oder auf meine Emotionen. Und deshalb ist es genau das, was die Bibel immer wieder sagt. Wir müssen das Wort, über das Wort meditieren. Lest euch Psalm 1 durch. Psalm 1 wird beschrieben, dass wir immer wieder das Wort Gottes vor uns hersagen müssen, damit es in unseren Herzen Wurzeln schlägt. Vers 5, da wird der felsige Boden beschrieben, dieser steinerne Boden. Und ich habe ihn jetzt eben schon mal ein bisschen zitiert in Hesekiel 36, Vers 26, da steht: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. War Jahreslohn, ich glaube letztes Jahr. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel steinerne Herzen auch unter uns Christen sind. Wo wir versteinert sind, wo wir uns versteinert haben, auch in Beziehung anderen gegenüber. Wo wir hartherzig geworden sind. Die Bibel nennt es lieblos geworden sind. Dass wir nur noch auf unser Recht pochen und damit ganz versteinert in Gemeinschaften gehen, in Gespräche gehen oder. Und wenn du so ein steinernes Herz hast oder auch Menschen kennst, die ein versteinertes Herz haben, dann bete darum, dass der Heilige Geist wieder ein fleischernes Herz schenkt. In Vers 7 wird dieser Boden beschrieben, der alles erstickt, weil Dornen dort wachsen. Wenn man diesen Begriff ersticken mal nimmt und im Griechischen nachliest und guckt, was das bedeutet, dann heißt das so viel wie den Griff um den Hals legen und so langsam die Luft abschmieren. Das ist damit gemeint mit ersticken, dass es immer enger wird. Und das ist auch mit unserem Herzen so, dass die Dornen sich wie eine Hand um unser Herz legen und dann wird es immer enger und uns bleibt die Luft weg. Ganz interessant, dass das auch viele erzählen, die einen Herzinfarkt haben. Dass sie ein beklemmendes Gefühl um unser Herz haben, dass es da immer enger wird. Und dass sie merken, es beschwert mich alles. Ich habe schon gesagt, täglich bombardieren uns Botschaften, bombardieren uns Dinge, die nicht gut für uns sind, für unsere Herzen sind. Filme, Social Medias, Sätze von anderen Menschen, du bist ein Versager, du bist nicht liebenswert, du bist nichts wert. Und jeder von uns hat solche Sätze schon mal gehört. Oder anderen haben uns das Gefühl gegeben, dass wir nichts sind oder nichts können. Und deshalb bitte ich dich, stell einen Wächter vor dein Herz und beschäftige dich nicht weiter mit diesen Dingen. Und sag, ich möchte diesen Gedanken, ich möchte diesen Samen keinen Raum geben in meinem Herzen. Ich weiß, es ist nicht einfach und ich glaube, das ist nur die Theorie und in der Praxis muss das viel, viel weiter ausgebreitet werden, durch Seelsorge, durch Gespräche, durch andere Dinge. Ja, aber wenn du nicht anfängst, dem zu wehren, dann wirst du merken, dass dein Herz mit schlechten Samen verseucht wird. Ich möchte noch ein biblisches Beispiel zum Abschluss, möchte ich euch noch weitergeben. David im Alten Testament wird als Löwen- und Bärenbezwinger beschrieben. Und er hatte richtig Kraft, er war ein König, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wisst ihr, was ihn zu Fall gebracht hat? Ein Lamm. In 2. Samuel steht was. Das ist, nachdem David Ehebruch mit Batseba begangen hat, da kommt ein Prophet zu ihm und erzählt ihm ein Gleichnis. Der Arme, und damit ist Uriah gemeint, der Arme hatte nichts als ein einziges Lämmchen. Nochmal, David kann Löwen und Bären bezwingen, aber ein Lamm hat ihn zu Fall gebracht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Wächter vor unsere Herzen stellen und sagen, wehret den Anfängen. Fangt an, kleine Dinge schon abzuwehren, damit euer Herz nicht verseucht wird. Und nochmal, es geht nicht nur darum, was reingeht, sondern auch was rausgeht. Und hier nochmal zwei Verse. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Matthäus 15. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnis, Lästerung. Lukas 6, Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, und jetzt kommt es aus dem Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn es, Denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und deshalb frage ich dich, was ist in deinem Herzen? Was gibst du in deinem Leben Raum? Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der unser Herz unter Kontrolle haben möchte. Ich danke dir dafür, dass du in unser Herz hinein möchtest, dass du uns ausfüllen möchtest mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung. Und Herr Jesus Christus, du bist auf diese Erde gekommen, um unser Herz zu erobern, diese gute Saat in unser Herz hineinzupflanzen. Und ich danke dir dafür, dass du unser Herz auch bewahren möchtest, indem du unser Herz mit dem Heiligen Geist versiegelst. Und ich bitte dich darum, dass wir unseren Teil dazu tun, indem wir Wächter vor unser Herz stellen. So segne uns der dreieinige Gott. Amen.